herzlich willkommen zur 6. Folge des Podium-Podcast. Wir sind in Berlin in dem Studio von Elia Rediger. Mein Name ist Ricarda und neben mir sitzt schon wieder Julian.
Schön, dass ihr wieder dabei seid, jetzt im neuen Jahr schon. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit Elia hier sitzen. Elia ist ans Podium-Netzwerk angedockt mit dem Projekt Herkules von Lubumbashi, das im September in Esslingen Premiere hatte, dann schon auf einer kurzen Tour nach Basel und Düsseldorf war und als nächstes in Berlin im Rahmen des CDM-Festivals im Hau am 28. und 29. Januar auf die Bühne kommt und danach auf Tour durch den Kongo geht. Dazu kommen wir später ausführlich. Ich habe mir gedacht, wir rauschen einmal durch ein paar Stationen von dir. Du bist 1985 in Kinshasa in der Demokratischen Republik Kongo geboren.
Ja.
Bist dann nach Basel gezogen mit...
Mit meiner Familie.
Mit deiner Familie.
Zurück.
Wie alt warst du da?
Da war ich 4.
Hast dann Medienkunst studiert. Ist das richtig,
ja, dass er wirklich... Kunst und Medienkunst, ja.
Kunst und Medienkunst.
Ja.
Warst unter anderem auch in den USA. Hast dann 2006 die bekannte Band The Bianca Story mitgegründet.
Ja.
Warst dann mit der Band auch hier an der Deutschen Oper in Berlin in verschiedenen Produktionen aktiv. Dann Hausautor am Konzerttheater Bern und dort auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Gründungsmitglied des Künstlerkollektivs Brigade Foto 3.
Ja.
Hast unterschiedlichste Produktionen auf die Bühne gebracht. Was ich mich gefragt habe, wann und wie kommst du zur Ruhe?
Das frage ich mich zurzeit auch. Ich komme schlecht zur Ruhe, generell. Es ist eine Schwäche von mir. Aber es generiert halt auch viel Output. Und der muss irgendwie abgefangen werden. Schwierige Frage. Ich suche die Ruhe gerade nicht. Obwohl es teilweise jetzt Momente gibt, so nach... sozusagen auf Tour mit Herkules, wo ich natürlich diese Entstehungsphase vorbei ist und das jetzt gespielt wird und für die Leute gespielt wird, wo so ein Vakuum entsteht, der sowas Ähnliches wie Ruhe bedeutet, aber der eher dann wieder in eine, wie so ein Katalysator ist, der sowas Neues verstärkt.
Das heißt, du brauchst die Ruhe nicht, um Energie zu finden. Die ist da.
Teilweise ist es so eine versteckte Sehnsucht nach Ruhe. Wir waren jetzt gerade mit der Familie, mit meinen Kindern 4 Tage in Polen am Meer. Und da ist dann einfach Ruhe. So. Und Kinder und Familie und so. Das ist ganz schön. Aber das, glaube ich, fördert nicht die kreative Phase. Nee. Ich muss schon eigentlich im Auge des Tornados sein. Also ich werde ruhig, das merke ich. Auch habe ich auch bei Herkules jetzt gemerkt, ich werde ruhig, wenn ich im Auge des Tornados arbeiten kann. Dann bin ich fast am stillsten.
Und wie findest du immer wieder den Tornado?
Ja, ich glaube, den kreiere ich. Das zeigt, glaube ich, das, was du aufgezählt hast, ganz gut. dass ich 360 Grad um mich schlage, weil es mir zum einen sehr schnell langweilig ist und zum anderen ich ja schon... Ich glaube, das hat mitunter meiner Familiengeschichte zu tun, einen hohen Anspruch habe, in der Gesellschaft als Künstler tätig zu sein. Und das bedeutet ja auch, dass du eine Initialkraft bist, die aus sich Energie generiert und die nicht nur reagiert auf, ob jetzt eine Anfrage da ist oder ein Auftrag oder irgendjemand Lust hat auf dich, sondern dass du eigentlich dich als Teil der Gesellschaft siehst, der diese Tornado auch starten muss.
Wenn du jetzt deine Familiengeschichte ansprichst, vielleicht kannst du einmal so diese Beziehung zwischen Kongo und Schweiz ein bisschen erklären. Also du hast gerade gesagt, du bist mit 4 nach Basel gegangen.
Ja.
Bist du dann immer mal wieder im Kongo gewesen oder wie sind da so die Reisen sozusagen?
Also ich war ja nicht alleine im Kongo, genau. Also meine Eltern waren Entwicklungshelfer, Landwirtschaftsentwicklungshelfer. Und meine Eltern kommen beide aus Schweizer Bauernfamilien. Deswegen hatten wir im Kongo auch Landwirtschaft war das große Thema. Wir haben da auf einem Dorf gewohnt, wo Landwirtschaftsentwicklungshilfe betrieben wurde, wo es um Viehzüchten ging, um Kaninchenzucht und Wie kann man nachhaltiger sozusagen ein ganzes Dorf durchkriegen, wenn mal Dürre herrscht, wenn man kein Wasser hat, wenn die Ernte aussteigt, wie kann man Brandrodung optimieren, damit sie nicht die oberste 30 cm Humusschicht kaputt macht. So Sachen, ne? Das war so das Tischgespräch in meiner Familie. Und diese Themen nimmt man mit nach Hause, also die Freunde bestehen, die Freunde besuchen einen in Europa sozusagen, man geht da wieder runter, man denkt mit, wie geht das weiter, also Entwicklungshilfe ist ja auch auf eine Art ein Live-Setting, also das ist einfach eine Familienkultur, die sich auch in der Schweiz weitergezogen hat, das ist dir ja nachher nicht total egal, wie es irgendwie weitergeht. Und in diesem Gefälle wurde ich zum Künstler, und das heißt, in dieser Dialektik von Gerechtigkeit, Konsequenz, Wirtschaft, Kultur, Gesang, Chorgesang, Getrommel, kam bei mir auch die klassische Musik mit rein, weil meine Eltern waren große klassische Musik-Fans, noch immer, und gute Musiker, und in diesem Müsli bin ich aufgewachsen.
So. Und wie bist du dann zur Kunst gekommen? Also sozusagen nicht nur als Klassikhörer, sondern...
Zur Kunst bin ich durch Verneinung des Musikstudiums gekommen. Also eigentlich, weil ich wusste, dass ich mit Musik arbeiten werde, das war mir klar, aber ich nicht in diesen engen Schlauch wollte, was für mein Instrument, als Stimme, als Sänger sich gezeigt hat, wo das enden würde, wenn ich jetzt mich als Sänger ausbilden würde. Und mir war schon früh klar, dass ich, glaube ich, da eine andere Herangehensweise mir aneignen will. Und da war eigentlich die Kunst, war sozusagen das Eklektischste, was ich wählen konnte, was auch den Gesamtblick auf das Werk mir öffnen konnte. Und dafür bin ich sehr froh, noch immer. Mhm. Also, dass ich sozusagen jetzt die Projekte, die ich mache und die ich machen will, ja auch immer darum gehen, den Gesamtblick auf die Rezeption als Ganzes in der Gesellschaft probieren, so groß wie möglich zu denken und das dann wieder scharf zu zeichnen. Und ich glaube, das hat sich für mich... Ich bereue das auf keinen Fall, dass ich weder das Konservatorium, weder Pop studiert habe oder Jazz oder so. Das sind alles Dinge, die natürlich meine Freunde, die das gemacht haben, wo ich sie beneide, in welchen Spitzengegenden sie natürlich Ausnahmetalente vorweisen können. Aber das sind natürlich für mich auch, das ist natürlich eine Spektralsache, wo du sozusagen diese Spitzen aufgreifst und wie du die dann einsetzt, und ich sehe mich halt eher auch in dieser Position, dass ich mit diesen Spitzen dann arbeiten kann.
Okay. Da muss ich ein bisschen vorgreifen jetzt, weil das so gut passt. Wir hatten das Thema auch in verschiedenen Folgen schon, also die Frage, was macht eigentlich so eine Ausbildung gerade als klassischer Musiker mit einem, auch weil ich in meinem Masterstudium den Vergleich hatte ein bisschen, weil ich an der UdK hier zwar Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert habe, aber da in so Studium generale Kursen viel auch mit bildenden Künstlern vor allem zu tun hatte, und obwohl es ja auch viele klassische Musiker in der Ausbildung gibt, in diesen größeren Themen oft niemand aus diesem Bereich saß und wir uns schon öfter die Frage gestellt haben, warum eigentlich gerade klassische Musikerinnen und Musiker vermeintlich so wenig gesellschaftliche Perspektive haben.
Ja, das müsste man wirklich mal direkter angehen.
Also ob das geformt wird durchs Studium vielleicht auch.
Weil du jetzt ja sozusagen auch sagst, gerade durch die Verneinung eigentlich vielleicht du diesen Blick bekommen hast, dass du...
Du hast dich ja bewusst gegen ein Studium entschieden.
Ja.
Wär das jetzt anders gewesen, wenn du es doch studiert hättest, wärst du vielleicht in andere, spitzere Richtungen gegangen?
Nö, weil mein Kunststudium war total nebensächlich. Ich habe hauptsächlich das Tonstudio belegt, habe alle Mikrofone immer ausgeliehen, war konstant unterwegs mit meinen Freunden und habe Projekte vorangetrieben. Das heißt, das wäre völlig egal gewesen. Ich glaube, solange solange du ja irgendwie einen Plan hast, wie du Energie generieren willst und tätig sein willst. Ich glaube, bei uns, das war ja noch so die Zeit von MySpace. wir haben dann das so wie eigenmächtig eigentlich, also wir waren ja noch jung genug zu wissen, dass es wie in den alten Strukturen nicht mehr funktioniert. Mhm. Das heißt, dass du mit einer halbwegs schlauen Art und Weise dich selber managen kannst und nicht mehr an diese Strukturen anbinden musst. Mhm. Das war so diese schöne Schnittstelle eigentlich zwischen Old Business, 90s, 2000. Und wir einfach dann irgendwie gesagt, wir gehen jetzt irgendwie 3 Monate auf Tour und das haben wir dann irgendwie über MySpace dann irgendwie hingekriegt. Und das sind so, ja, nein, da geht es ja so eine Do-it-yourself-Anpacken-Nummer, die kann dir dann niemand mehr nehmen. Mhm. Weil du dann, auch wenn du nachher mit Business zu tun hast, du weißt, am Ende des Tages kannst du es auch selber packen. Mhm. So, und ich glaube, diese Punk-Attitüde ist, glaube ich, hat sich bei mir schon früh etabliert. Und das muss man auch in der Schweiz. Also in der Schweiz muss man sich, glaube ich, da auch eine gewisse Freiheit und eine Emanzipierung als Künstler auch erkämpfen, damit man in diesem Sog von Wohlstand nicht einfach so mitgenommen wird und da einfach dann keinen Ausweg mehr hat, als irgendwie trotzdem sich da eingliedern müssen und trotzdem 4.000 Schweizer Franken im Monat verdienen müssen und um Himmels Willen, wie kriege ich das hin? Und dann ist man in dieser Forderung schon eigentlich gefragt und muss dann einfach nur noch so mitschwadern. Und das wollte ich halt nie. Das war mir einfach, das wusste ich, das wollte ich nicht. Also eigentlich die Flucht nach Berlin war natürlich auch eine Flucht aus dieser Fessel, auf jeden Fall.
Ja, das wäre dann meine nächste Frage, dass ob du hier dann das Gefühl hast, dass du eben viel mehr Inspiration bekommst oder also wie ist dann jetzt in dem Fall der Unterschied von Basel zu Berlin eigentlich für dich als Künstler?
Das ist schwierig, weil ich glaube ich in Basel nie, also ich war in Basel nie der hundertprozentige Basler. Mhm. Und ich bin in Berlin auch nicht der hundertprozentige Berliner. So. Also ich glaube, das ist für mich ganz schwierig zu beantworten. Mhm. Ich habe mich in Basel nie ganz integriert gefühlt, obwohl ich da meine Freunde und Familie habe. So. Das ist nichts Schlechtes, ja. Aber es ist ein Teil des Entstehungsprozesses.
Aber du hast ja als Bürgermeister kandidiert.
Stimmt.
Gerade zum Trotz. Vielleicht, das war die Sehnsucht, mich zu integrieren. So, ja. Nee, auf jeden Fall war das ein toller Schritt für mich.
Wie ist es dazu gekommen?
Das war eine Schnapsidee von Freunden aus einem Video, wo ich für Mut und Chaos in Basel kandidiert habe. In der Schweiz, in Basel braucht man, glaube ich, 50 Unterschriften, damit man als Kandidat in Basel kandidieren kann. Das war nicht so schwierig in meinem Fall. Und die haben das dann rumgereicht und da war diese Kandidatur und dann haben wir eigentlich erst richtig losgelegt. Mhm. Und da haben wir dann Konzerte veranstaltet, urdemokratische Lieder geschrieben mit 102 Urhebern per Handaufheben, Entstehungsprozesse von Liedern demokratisiert, Hotline für mehr Chaos in Basel eingerichtet, wo die Leute anrufen konnten, wenn sie mehr Chaos wollten und so. Ja, nee, das war eine spannende Zeit.
Ich finde das Motto toll, Mut, Chaos, Leidenschaft.
Ja.
Das nehme ich.
Für Basel, muss ich dann noch anhängen. Für Basel. Aber natürlich gibt es Schwesterparteien, man kann natürlich auch in Esslingen machen.
Ja, das wäre durchaus auch
Mut, Chaos.
Ja. Mut, Chaos, Leidenschaft könnte Esslingen, glaube ich, darf ich nicht so laut sagen, auch teilweise
mehr gebraucht.
Obwohl Mut ist, ich finde es immer überraschend, dass Mut eigentlich, also so, das nach vorne ist so im Schwäbischen schon da. Also ja, es gibt eine erstaunliche Offenheit eigentlich für Neues, was
auf jeden
man
Fall
gar nicht so erwartet. Also es ist schon.
Also ich hatte uns an unserer Premiere von Hercules, wenn man dann mit den Leuten gesprochen hat, das fand ich erstaunlich und wie sie da auf diese Thematik von Rohstoff, Mineralien und die Problematik und was man da alles tun soll und das geht ja auch nicht so weiter und so. Und auf die Frage dann, ja, was man dann im Beruf macht, war sehr interessant. Also sozusagen, dass manchmal Finanzleiter von größeren Firmen waren, die plötzlich an meiner Premiere auftauchen. Also das fand ich schon gut, dass man da, wo auch es schwäbelt, auch direkt sowas produziert. Also das war ja auch schon Teil der Idee, ne? Also im sozusagen Stuttgart-Esslingen-Raum probiert diese,
ja,
diese Thematik von E-Mobilität, E-Revolution, mhm, Greenwashing, mhm, Lithium-Kobalt-Akkus, das zu besingen. So.
Vielleicht kannst du kurz zusammenfassen, worum es in Herkules von Lubumbashi geht oder was, was der Gedanke für dich an dem Projekt war, für alle, die nicht in der Premiere waren.
Genau.
Also unser Herkules von Lubumbashi ist ein Minenoratorium als Tribut sozusagen an eine Rohstofffirma aus der Schweiz, Glencore, mit der ich zu tun hatte. Sie besitzt zwei der weltweit größten Minen im Südkongo, in Lubumbashi, in dieser Stadt. Diese Stadt ist übrigens unglaublich bereisenswert. Es ist ein Hotspot, sagt man ja so, ne? Und da gehen wir eben auch hin im Februar und spielen das da vor unseren Freunden und Minenarbeitern. Mhm. Es geht darum, dass Herkules, die 13. Aufgabe von Herkules darin besteht, die Minenproblematik, die uns ja alle betrifft, zu lösen. Nachdem er alle 12 anderen gelöst hat, kommt jetzt die größte Geltung. Also wie kann man in einer globalisierten Welt, die so verstrickt ist und so fest zusammenhält, wie kann man da ansetzen und diese Thematik alle, ein für alle Mal lösen? Das ist natürlich ein größenwahnsinniges Himmelfahrtskommando, was da Herkules lösen will. Und da hilft eigentlich nur die Musik, uns zu trösten. Wir haben uns von Herkules von Georg Friedrich Händel inspirieren lassen. Mhm. Der hat ein Oratorium geschrieben, weil er auch keine Kohle hatte für eine Oper. Mhm. Die hatten wir ja auch nicht. Die hat dich ja damals, Glencore, angedroht, dass ich eine Oper über sie schreiben würde. Deswegen wurde es hier auch zum Oratorium, weil das halt eine schöne Mischung ist von einem szenischen Konzert. Mein Freund Dorin Mokka, mit dem wir das zusammen gemacht haben, ein unglaublich talentierter Erzähler, Künstler, Tänzer, Choreograf. Er erzählt seine Geschichte, wie er in einer Familie, die immer mit dem Minengeschäft zu tun hatte, aufgewachsen ist und wie er die Höhen und Tiefen des Minengeschäfts im Kongo als Kind miterlebt hat. Mhm. Und diese Dialektik zwischen meiner Perspektive als Schweizer, der sich mit so Rohstofffirmen als Künstler anlegt und sagt, den zeige ich's als Herkules. Und er als Herkules aus Lubumbashi, der probiert, in einem korrupten System irgendwie groß zu werden und integer zu bleiben und Künstler zu sein. Diese Dialektik hat sozusagen zur Erzählform von diesem Abend geführt, was eigentlich ein Konzert ist, mhm, was, finde ich, sehr leichte Kost ist. Es ist eigentlich eine populäre Show, weil es ein sehr populäres Thema bespricht, nämlich Kobalt, Lithium, Akkus, die uns alle betrifft, alle, die uns sozusagen in dieser Nachhaltigkeitsdiskussion verkaufen, dass wir da irgendwie auf E-Mobilität umstellen. Mhm. Alle die sind betroffen von dieser Thematik, also deswegen ist es eigentlich Pop.
Ich hatte selten so viel Spaß in einem Stück, was eigentlich so ein ernstes Thema bespricht, und habe trotzdem danach noch sehr viel drüber nachgedacht. Das fand ich extrem faszinierend und auch im Programmheft ist es öfter betont. Warum habt ihr diese unterhaltende Form gewählt?
Weil diese Themen uns alle komplett nerven. Rohstoff, Mineralien. Und wir eigentlich dachten, ja gut, wenn uns das alles nervt und wir es eigentlich alle irgendwie wissen, wie scheiße das da unten abläuft, dann müssen wir es vielleicht mal singen oder wir müssen es mal tanzen. Um das irgendwie in unseren Körper reinzukriegen, um diesen Schritt des Annehmens irgendwie fast schon sakraler zu machen. Und da ist die Musik einfach um einiges immersiver und der Tanz, also die Verkörperlichung von sowas, finde ich, als jetzt eine Reportage in der Zeit oder ein BBC-Bericht oder so, weil ich genau, glaube ich, weil dieser Schritt nicht vollzogen werden kann in einer einem Akt des Lesens. So. Und ja, diese Kraft müssen wir der Musik wieder zurückgeben, also oder geben sozusagen, da in uns reinzugeben. Und wenn das unterhält, dann ist genau dieser Schritt getan, nämlich der erste Schritt, dass man die Tür aufmacht so, und das zulässt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, unser Anspruch, diese Verneinung zu durchbrechen. Mhm. Dieser erste Instinkt, diese Verneinung zu sagen, oh, habe ich schon 100-mal gehört.
Ja, oder das ist vielleicht auch viel zu kompliziert, dass ich diese ganzen Zusammenhänge verstehen könnte.
Genau, weil das ist ja für uns auch viel zu kompliziert. Ja. Also für jeden, der hier beteiligt war, ist es viel zu kompliziert. Sogar für Glencore ist es viel zu kompliziert, sagen sie ja selber. Aber das ist ja auch ihre Abwehrrhetorik.
Ja, es gibt eine wunderbare Szene im Stück, wo man als Publikum das erste Mal das Gefühl bekommt, jetzt wird mir endlich diese ganzen Zusammenhänge erklärt. Diese Verstrickung von Glencore in die Vergangenheit und die Subfirmen. Es fängt ganz relativ langsam und konzentriert an, wird dann immer schneller, die Beschreibung, und man merkt ganz schnell, natürlich verstehe ich es doch überhaupt nicht. Und ich finde dieses Zusammenspiel aus diese Komplexität, die Sie selber ja auch, wie du gerade sagst, als Argument nehmen, dass man das gar nicht so einfach eigentlich beurteilen kann, weil es so kompliziert ist. Und auf der anderen Seite die Frage, kann man dem nicht einfach dann doch so eine einfache Antwort gegenübersetzen?
Ja, das ist genau, das haben wir uns auch gedacht, weil wir dachten, das kann es doch nicht sein, dass wir uns mit dieser Komplexitätsausrede immer wieder aus der Schuldfrage stehlen können.
Vielleicht sollen wir über Glencore kurz reden.
Genau, wer ist das?
So oft gesagt.
Also Glencore ist die größte unbekannte Firma der Welt, sagen wir mal so.
Eine Basler-Firma auch, ne?
Nein, Zug.
Schweizer.
Zug.
Ah, okay, zumindest Schweiz.
Mhm. Aber Schweiz, ja. Genau, die größte unbekannte Firma der Welt, sagen wir mal so. Sie jammern selber drüber, dass niemand sie kennt. Haben sie mir auch bestätigt. Weil ja sie nie am Endprodukt direkt beteiligt sind. Mhm. Also ob jetzt eine Lithium-Kobalt-Batterie in deinem Auto, in deinem iPhone, in deinem iPad, in deiner, weißt du noch, auf deinem Scooter. Aber sie sind Mittelsmann von der Mine, wo sie auch hauptsächlich Mitbesitzer sind, zu den Firmen, die diese Akkus produzieren. Das ist in allen Bestandteilen ihr Business. Mhm. Also vom Transport bis mit Minenbesitzer bis Verarbeitung, dass es transportierbar ist und, und. Da sind sie Vollprofis drin. Mhm. Und sie sind auch Vollprofis drin, zu schauen, dass da, wo der Wert, die Wertschöpfungskette am größten ist oder die Abschöpfung des Wertes am größten ist, dass sie da am besten beteiligt sind dran. Und sie sind ein Aktienunternehmen seit ein paar Jahren. Deswegen argumentieren sie natürlich auch in der Kette, sie müssen für ihre Aktionäre natürlich den größten Profit hinkriegen. Schlau, schlau, schlau. Mhm. Aber das wissen wir ja eigentlich mittlerweile alle, dass das langsam dem Ende, dem guten Ende zugeht, dass das einfach nicht mehr aufgeht. Also die Rechnung geht nicht mehr auf, dass du auf Kosten von Drittweltländern einfach tun und walten lassen kannst und am anderen Ende der Welt werden plötzlich aufs Mal 30.000 Leute arbeitslos, wie jetzt gerade, wo sie beschlossen haben, auf Dezember die größte Mine zu schließen auf unbestimmte Zeit, weil einfach die Kobaltpreise nicht mehr stimmen für sie. Das heißt, was aber im Grunde niemand wirklich zugibt im Rücken dessen, ist, dass der Kongo seit den Neuwahlen im Herbst neue Minengesetze einführen will, die sie natürlich strenger in die Pflicht nehmen und sie natürlich einfach ein Machtspielchen machen. Wenn ihr nicht mit uns mitmacht und wir nicht zu den gleichen Konditionen wie immer schon unser Ding durchziehen können, dann schließen wir einfach die Mine und machen da irgendwo anders im großen Stil weiter. Da muss man immer gut aufpassen. Wir haben zum Glück auch einen guten Anwalt. Und ich habe das damals am Schweizer Fernsehen so klar auch gesagt. Mhm. Und deswegen sind sie dann auch auf mich aufmerksam geworden.
Genau, also du hast erwähnt, dass du eine Oper oder ein Musiktheater über Glencore schreibst.
Nee, ich habe gesagt, ich bin ja nur Künstler, ich bin kein Anwalt und nicht eine NGO. Mhm. Das Schweizer Fernsehen hat mich gefragt, was meine Verbindungen heutzutage noch zum Kongo sind.
Ah.
Und ich habe gesagt, ja, die Verbindungen sind viel naheliegender, als wir uns denken. Mhm. Firmen wie Glencore haben ihren Hauptsitz in der Schweiz.
Mhm.
Wir profitieren von den Steuereinnahmen immens. Mhm. Ich als Künstler. Und sie sind in dem Sinne interessiert, dass die Instabilität da unten so bestehen bleibt, damit sie zu den gleichen Konditionen weiterarbeiten können. Ich bin kein NGO, ich bin kein Anwalt. Was ich machen kann, ist entweder eine Kinder-CD für die Schulen, wo alle Kinder Lieder über Glencore auswendig lernen, oder ich packe sie da, wo sie eh schon viel Geld investieren, nämlich in der Hochkultur, und wir schreiben ihnen eine Oper und hoffen, dass sie sich in die erste Reihe setzen. Das war so meine Ansage. Oper hat es finanziell nicht gereicht, deswegen wurde es eben ein Oratorium.
Und dann ist kam auf die schöne Szene, dass
nee, genau. Ein Tag später hatte ich eine E-Mail von ihrem Pressechef, dass sie mich gerne treffen wollten und eine Richtigstellung haben wollten und mich treffen wollten. Das war ein paar Wochen vor ihrem Börsengang. Ich nehme auch an, dass das damit zu tun hatte, dass sie einfach überhaupt keine Nebengeräuschen wollten zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie dann in Zürich am Hauptbahnhof getroffen und habe da eine Stunde oder so mit ihnen gesprochen über die Thematik. Und sie haben mich da ausgefragt,
was du genau vorhast.
Was ich vorhabe. So. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, wo ich dachte, ja gut, das ist ein Kompositionsauftrag.
Ja. Es gibt einen schönen Podcast von der Süddeutschen Zeitung, weil Glencore auch prominent in den Paradise Papers aufgetaucht ist, über Glencore. Und da wird beschrieben, wie eine Journalistin, die bei der Aktionärsversammlung ist, beobachtet, dass Glencore sich da gezielt auch mit kritischen NGOs und so weiter trifft und sich austauscht, und sie überrascht davon war, dass diese NGOs oft aus diesen Gesprächen tatsächlich viel weicher wieder rauskommen, als sie reingegangen sind. Und da hatten wir gestern überlegt, wie sieht denn so ein Gespräch aus? Hattest du auch das Gefühl, dass, also wahrscheinlich bei dir war es, du hast es als Auftrag eigentlich gesehen, das heißt, du bist letztlich nicht weicher wieder rausgekommen, aber
aber ich kann mir das schon
so geschickt in der...
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Also die sind, das war der Head of PR Glencore und Head of PR Schweiz Glencore. Und die sind da schon geschickt, sozusagen ihre Slogans durchzukriegen. Ich habe da auch eine große Pressemappe mitgekriegt, dass wenn sie es nicht machen, dann machen es die Chinesen. Wenn, wie sozusagen die Moralvorstellungen denn sind von mir und dass sie mich da gerne runterschicken würden und mir das alles gerne zeigen wollen und. Natürlich waren sie jetzt in meinem Fall auch interessiert, was meine Connections da unten sind, wie gut die sind. Ich glaube, das hat schon, die haben sich da schon Mühe gegeben. Das finde ich nennenswert, dass sie sich so Mühe gegeben haben, sich mit mir da so zu treffen. Und ich dachte, ja gut, dann ist das die Aufforderung, Kunst zu machen. Rohstoff, Großkonzerne, große Werke zu widmen. So, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Aufforderung, sich diesem Spiel zu stellen. Habe mich auch ein bisschen gefragt, warum das noch keiner, also warum das nicht so oft passiert. Es ist natürlich klar, dass das Lucerne Festival oder so, also die werden ja im großen Stil auch gesponsert von Glencore. Das heißt, die Hochkultur hat es eigentlich eh noch nie hingekriegt, anders wie jetzt die Popkultur oder der Jazz oder die angewandte Kunst, sozusagen ihre Mäzen wirklich in der Konsequenz zu kritisieren, wo die Existenz der ganzen Sache auf dem Spiel steht. Ich glaube, da ist die klassische Musik einfach noch nicht an ihre Schmerzgrenze gegangen. Ist einfach nicht so. Es gibt natürlich immer wieder Auswüchse, die sozusagen das probieren. So. Aber die Ethical Compliance, also als Thema für die Firmen, die das unterstützen, ich finde, da ist die klassische Musik schon noch eher auf der scheuen, nicht sogar feigen Seite. Das ist, glaube ich, die Antwort auch auf den Grund, warum sich wenig klassische Musiker diesem Kampf in der Gesellschaft auch stellen, weil die sozusagen die traditionsbindende Rituale, dass das jemals passiert ist, Punk, also sozusagen die Stellung gegen das Regime, sozusagen als Momentaufnahme. Das war nicht mal die Postmoderne. Also die 80er Jahre haben es nicht hingekriegt, dass die Klassik, der Serialismus war auch nicht wirklich eine Kritik an die Geldgeber an sich, sondern das war ja einfach eine aus sich kritische Phase mit der Avantgarde oder der kritische Phase mit der Entwicklung, wo die Hochkultur der klassischen Musik irgendwie hingeht. Und diese Systemfrage, wo die Rezeption komplett in Frage gestellt wird, da ist die klassische Musik einfach nicht gut drin. Also die sind nicht, das ist nicht, oder vielleicht wisst ihr da mehr.
Also ja, ich habe schon noch das Gefühl, dass es so sehr um sich kreisend ist. Also das, was du sagst, dass es eher darum geht, Kunstkritik zu üben oder Kultur- und Musikkritik. Also in sich, aber nicht so sehr mal zu hinterfragen, ob das System gerade, dieses ganze System, in dem das alles stattfindet, überhaupt so kreativitätsfördernd ist. Aber ja, ich weiß gar nicht, ob man da mehr wissen kann. Das ist ja nur was, was man irgendwie selber auch beobachtet.
Aber ich kenne jetzt nicht, weißt du, irgendwie einen Aufstand. Also ich habe zum Beispiel aus Bogota von den Aufständen einen Filmausschnitt die letzte Woche gesehen, wo ein Symphonieorchester auf einem großen Platz, vielleicht habt ihr es auch gesehen, mit tausenden von Leuten, ich kenne das Stück leider nicht, was sie gespielt haben, aber die haben da was aufgeführt, was jeder kannte. Ich glaube, es könnte sowas wie ein Opernausschnitt von einer Chorpartie sein oder so, eine wichtige Arie. Und es war einfach wirklich Tausende, die das gesungen haben. Dann natürlich, das war so Gänsehaut, ne, wo du dachtest, da wendet sich etwas gegen ein Regime oder so. Also wo sozusagen, wo es einen Wendepunkt gibt, wo die klassische Musik sich auf eine Art gegen ihr eigenes Mäzenetum stellt und um ihre eigenen Repräsentationsfunktion will. Und da, glaube ich, ist dieser ultimative Schritt sozusagen zu machen, das grenzt ja an einen fatalen Schritt, es grenzt ja an eine Selbstauflösung, es grenzt an einen Revolutionsgedanke, der natürlich immer belächelt wird. Nur checkt man nicht in dieser Form der Hochkultur, dass das ja in allen anderen Feldern schon passiert ist. Deswegen ist diese Hybris viel weiter aufgegleist, dass diese Verbindungen entstehen können. Mhm. Also in der angewandten Kunst, im Jazz an sich, als Widerstandsmusik, Pop als Metapher für eine größere Figur, die transferiert werden kann. Ist interessant. Ich glaube, auf eine Art steuern wir dazu zu, jetzt über 10 Jahre oder 15 zuzuschauen, wie sich die klassische Musik so selber archiviert und auch irgendwie, jetzt ist die Frage, ob sie das gut kann oder ob sie sich so noch irgendwie öffnen kann in eine progressivere Richtung, die irgendwie interessant ist. So,
ja. Also du findest, dass eigentlich man als Künstler sich immer positionieren sollte?
Du kommst gar nicht drum herum. Das tust du einfach. Ob man das will oder nicht, ist nicht die Frage.
Also auch, wenn man sich jetzt nicht... Also bei mir ist, das ist ja jetzt schon die Frage, eigentlich, ob man sich als Musiker politisch äußern oder engagieren sollte. Dann ist auch die Frage, was eigentlich Politik in dem Moment bedeutet. Also...
Du betreibst Politik. Also, nee, warte mal, zurück. Du kommst nicht drum herum, dich als Künstler zu positionieren, auch wenn du dich nicht positionieren willst.
Dann ist es auch eine Positionierung.
Klar, ja. No message, message, all das Gleiche. So.
Also das heißt, dass es nicht unbedingt darum geht, sich jetzt auch als Künstler offen für, weiß ich nicht, ich bin jetzt gegen den Brexit als Künstler und finde diesen Regierungschef, den kritisiere ich. Also es geht nicht darum, jetzt politische, klare Aussagen zu treffen, sondern dass man auch erkennt, dass Musik irgendwie immer was Politisches hat. Also ich versuche das nur irgendwie so konkret so ein bisschen einzunorden, was da so deine Sicht ist.
Ja, an dem werde ich natürlich auch aufgehängt, oft so, ne? Also in welcher... gewisse Leute nennen das natürlich plakativ oder irgendwie was kannst du denn überhaupt mit der Kunst irgendwie ändern und so, das sind also die Sherlock Holmes Fragen, die dann darauf folgen. Ich denke, ich suche da für mich, ich kann da nur von mir aus sprechen, ich suche da meine Form. Inwiefern es interessant sein könnte in der heutigen Zeit Aussage und Form zu verbinden, die in einer hohen Qualität relevant bleiben. Das ist alles, was ich sagen kann. Ich glaube, wir wissen alle, was Sache ist eigentlich. Wir wissen alle, wer sich drückt auch Künstler. Mhm. Wir wissen alle, wer schweigt. Es ist ziemlich viel ausgelegt so. Ich sage nicht, dass alle so rumbrüllen müssen. Ist natürlich schön, wenn man nicht alleine auf weitem Flur steht. So, klar, ich fühle mich manchmal total alleine in dieser Art, diese Felder so zu verbinden. Und ich hoffe auch, dass es für mich eine Zukunft gibt, da konsequent weiterzudenken. Mhm. So, weil man sich exponiert.
Ja.
Und man probiert sich unabhängig zu zeigen, so als Künstler. Da probiere ich, und da hat sicher auch Podium mir sehr geholfen, sozusagen eine Plattform zu generieren, wo sich Künstler auch bestätigt fühlen könnten, mhm. in die Richtung weiterzumachen. Mhm. Also warum nicht auch eben eine Hotline für Künstler, die sich drum bangen, im System ihre Position zu bewahren, weil und so, und Fördergelder davon abhängig sind und. Also das ist eine reale... Das ist eine reale Wirklichkeit, die einfach uns beschäftigt, tagtäglich.
Aber es ist ja auch bequem, also das nicht zu machen. Klar. Also ich finde es spannend, also sowohl das Argument, dass es vielleicht tatsächlich auch was Historisches ist in der klassischen mhm. Musik, weil es das eben bisher eigentlich nicht gab, so dass man sich auch dem wirklich gegenüberstellt. Auch gerade was Förderstrukturen und Produktionsstrukturen angeht. Mhm. Auf der einen Seite fehlt wahrscheinlich auch teilweise wirklich der Mut, sozusagen zu sagen, ich mache das jetzt, und dann wiederum auch strukturell vielleicht nicht so die Möglichkeit habe. Aber ich frage mich, ob es nicht oft auch einfach bequem ist, das so zu machen, wie ich es halt immer mache, wo ich weiß, dass das funktioniert.
Ja, aber das ist ja eine Art von Selbstverständnis. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Pianist bin und irgendwie sich mein Leben darum kreist, dass ich Klavierwerke auf die Bühne bringe und das mein Purpose ist und ich darin schon meine Purpose sehe, den ich dann dem Publikum wieder hingeben kann, warum muss ich dann mich noch als Künstler irgendwie nochmal extra politisch positionieren? Exponieren.
Ja.
So, also irgendwie ist es ja auch, also ich verstehe immer so alle Seiten so ein bisschen und habe da für mich auch noch keine Antwort gefunden, weil ich mich jetzt auch nicht unbedingt als
Künstlerin bezeichne. Aber das ist das, glaube ich, das ist das Dilemma der klassischen Musik, dass zu viele Leute beide Seiten ja so verstehen. Mhm. Das heißt, es braucht die, die eben die andere Seite nicht verstehen. Also aus der Kunstgeschichte ist es ja gegeben, dass es dann die braucht, die sagen, nee, Schluss jetzt. Und natürlich verstehe ich beide Seiten. Ja. Also ich kenne natürlich auch Freunde und Künstler, die genau... Ich bin ja selber in der, ich muss auch irgendwie Brötchen auf den Tisch kriegen, ne, für meine Familie. Das führt kausal immer zur Kette, wo, mit wem spiele ich mit wem, ne? Also du machst dich ja immer angreifbar, und aber da hört die Reise wie nicht auf. Also du musst ja dann wie probieren, da denke ich zumindest, mit meinen Schwächen klarzukommen, ehrlich zu sein und dich mit Leuten probieren zu umgeben, die halt probieren, auch irgendwie was reißen wollen in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist, das war eben Beethoven genauso, das war aber auch schon bei anderen. Andere Komponisten wollten in den Krieg für ihre Kunst.
Ich finde den Punkt spannend, den du gerade meintest, den Punkt, wo man dann sagt, nee, ich verstehe das nicht und mach's anders. Kannst du definieren, wann du an diese Punkte kommst, wie diese Punkte aussehen, woran die sich festmachen?
Es hat was Mantraartiges, das zu sagen. In einem Schritt einfach zu sagen, nee, ich verstehe es nicht, wie du das meinst, kann ich nicht nachvollziehen, finde ich scheiße. Weil ja, man ist ja selber schlau genug, die Dialektik zu verstehen, dass jeder seine Perspektive hat, jeder seine Realität und jeder sozusagen, das ist ja auch der Künstlerfluch, dass wir das alles aus zwei Seiten oder mindestens zwei Seiten immer betrachten. Ne? Oben, unten, links, rechts, hohe Frequenzen, tiefe Frequenzen, das liegt alles schon drin, so in der Erzählstruktur, wie wir funktionieren. Sich der Einfachheit mal zu stellen und zu sagen, nee, wir wollen was ändern, dass diese Radikalität einfach für einen Moment zuzulassen und zu sagen, das leben wir jetzt als Gruppe, als Orchester, als Kollektiv. Das hat was Mantraartiges. Und das einfach mal für den Moment stur im Raum wirken zu lassen oder rauszubrüllen oder zu sagen, jetzt machen wir ein Rohstoffminenoratorium, egal ob es wem es jetzt irgendwie was hilft, das muss jetzt getan werden. Dieser Akt muss vollzogen werden. Und ich glaube, das hat ein, ja, das ist ein Aktivismus, der wird losgelöst und der muss dann durchgezogen werden. Da kannst du nicht auf halber Strecke sagen, ja, aber ich verstehe ja auch die Gegenseite. Und natürlich ist es schwierig in der heutigen wirtschaftlichen Situation und natürlich machen es sonst die Chinesen und natürlich wollen wir alle irgendwie nicht auf unser Akku verzichten und so.
Dann aber ich finde es toll. Also ich finde es...
Aber ich finde das ein Kunstakt. Moment. Ich finde es ein Kunstakt zu sagen, nee, jetzt bleiben wir stur. Jetzt knicken wir nicht ein.
Weil man ja in dem Moment ja auch Kommunikation dann erstmal nicht verweigert, aber wenn man sagt so, nee, wir machen das jetzt aber so, ich höre mir jetzt nicht mehr an, was du zu sagen hast, ist es ja auch ein sehr sturer Akt von, ich rede jetzt nicht nochmal mit euch.
Ja, und ich glaube, das ist der Akt des Werkes, also das Werk verlangt nach diesem Schritt. Mhm. Das ist das Gesamtkunstwerk. Ich glaube, das ist der Blick, wo es dann nicht mehr um den Notentext geht oder so, sondern dass du das Ganze als Gesamtwerk probierst zu betrachten. Mhm. Und da beinhaltet sich natürlich auch die Kommunikation. Die muss natürlich dann konsequent sein. Auf jeden Fall. Deswegen brauchst du Leute, da brauchst du ein hohes Niveau an Verständnis, damit du zumindest das auch zum Beispiel in einem Organ wie einem Orchester vermitteln kannst, dass man jetzt stur bleiben muss im Kollektiv. So, ne? Also das ist eine Herausforderung, das habe ich jetzt bei Herkules auch gemerkt, das ist unglaublich schwierig, in einem Feld von Individualisten diesen Samen zu pflanzen. Mhm. So. Und da macht man unglaublich viele Fehler, auch in der künstlerischen Leitung, da macht man Fehler in der Kommunikation, das ist tragisch manchmal und so, und das ist total aufwühlend für dich selbst. Aber ich glaube, trotzdem ist es wichtig, dass man da irgendwie auf eine Art probiert, konsequent zu bleiben.
Mhm. Wie hast du denn mit den anderen Menschen, die dort beteiligt waren, zusammengearbeitet? Also das ist einmal ein Chor aus Lubumbashi, dann noch 11 Musikerinnen und Musiker aus Europa und dem Kongo. Rin als Tänzer und Choreograf und du auch als Konzepteur und Künstler. Vielleicht kannst du einmal so ein bisschen dieses Personengefüge uns erzählen und auch dann, wie so die Kommunikation und die Reisen in den Kongo vielleicht stattgefunden haben.
Ich kann es eigentlich nur aus der Entwicklung herleiten, wie es entstanden ist. Also Doreen und ich hatten bei meinem letzten Stück, das wir zusammen gemacht haben im Kongo, die Idee, dass wir etwas über die Minenproblematik machen wollten.
Also ihr habt schon mal ein Stück nämlich auch zusammen.
Genau, da, als ich Hausautor in Bern war, hat er in meinem Stück mitgespielt. Mhm. Und deswegen haben wir da relativ viel Zeit miteinander verbracht. Und da haben wir uns kennengelernt. Mhm. Und da wussten wir, dass wir diese zweigleisige Erzählstruktur mit dem Minengeschäft, auch seine Familie, mit dem, was da gerade soeben passiert ist am Fernsehen mit mir, dass wir das irgendwie, dass das spannend wäre. Mhm. Damals kam mir dann so die Idee, okay, ich will einen Livestream-Chor aus einer Kobaltmine nach Europa streamen, der über Kobalt singt. So, das habe ich dann Steven gesteckt vom Podium-Festival. Das war eigentlich die Grundidee. Und die ist dann gewachsen, dass wir diesen Chor haben oder suchen, dass wir da ein Filmshooting machen in der Kobaltmine. Und man muss dazu sagen, dass im Kongo eigentlich das so läuft, dass du anreist und dann dich 5 Tage abarbeitest, um in diese Mine reinzukommen, weil du eigentlich im Vorfeld nichts fixieren konntest. Mhm. Und dann klappt es. Mhm. So, also es ist ein Lucky Punch. Bei uns hat es jetzt geklappt. So. Auch mit Hilfe von meiner Top-Dramaturgin Eva-Maria Bertschi, die natürlich da auch wirklich Vollgas gegeben hat. Dann mit Leuten vor Ort, Journalisten vor Ort. Und du arbeitest dich einfach daran ab, den nächsten Schritt hinzukriegen. Das heißt, Choraufnahme wussten wir, machen wir. Ich habe diese Chorstücke geschrieben, komponiert, habe Händel-Choräle auf Swahili übersetzt, habe Nokia, Samsung, Huawei, Tesla geschrieben, also einen Song über diese Firmen. Den habe ich 4 Tage mit ihnen einstudiert da unten. Das heißt, das wurde in dieser Kobaltmine aufgenommen, in einem konzertanten Shooting in der Kobaltmine. Nokia! Dann war für mich wie klar, dass ich mit Doreen zusammen die Story entwickle und dass wir vorne dran eine Live-Band haben, weil ich mit diesem Chor nicht auf Tour gehen kann, dass wir eine Band oder ein Orchester haben, die den Chor live begleitet. Und daraus ist dann eigentlich vom einen Schritt zum anderen die Form entstanden. Das ist sehr intuitiv. Am Anfang hast du diese Geschichte mit Oratorium, du hast diese Geschichte, dass das irgendwie eine konzertante Form sein soll. Dann kommt sozusagen eine kompositorische Idee von mir ins Spiel. Dann habe ich Benjamin Weidekamp und Daniel Freitag dazu geholt, die mir auch bei der Komposition mitgeholfen haben. Dann habe ich Georg Friedrich Händel dazu geholt, der mir auch geholfen hat. Der war super gut, gut drauf immer. Und dann natürlich Dorin, der nochmal ein komplett neues Feld geöffnet hat mit dem Tanz und der sozusagen zu Händel-Musik tanzt, zu kongolesischer Musik. Dann habe ich natürlich Spitzenmusiker aus dem Kongo mit Kojak und Huguet und Merveille, die einfach Crème de la Crème aus dem Kongo sind. So. Die haben natürlich auch nochmal kompositorische Mittel reingebracht. Ich war da sehr offen, muss ich gestehen, was da zusammenkommt. Es war auch sehr anstrengend und aufwühlend und tränenreich, wie das jetzt zusammengesetzt werden soll und in welchem Status das zusammengeführt, weil das halt ein komplett verrücktes Zusammentreffen von Musikern war und so. Und entstanden ist, finde ich, ein sehr aufwühlender Abend deswegen. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke von dem. Also dass man auch merkt, was für Kämpfe da gekämpft werden mussten, um all diese Welten zusammenzukriegen. Und ich finde das total schön, dass wir es auf die Bretter gekriegt haben.
Bleibt das Stück jetzt genauso, wie es ist, wenn ihr wieder oder wenn ihr in Kongo zurück
Das bleibt für reist. Immer und ewig.
Okay, du kannst jetzt sagen, das Stück verändert sich eh immer mit jeder Aufführung. Ich meine,
ja, genau.
Das ist wahrscheinlich... Ja, bleibt es einfach so oder wird das noch irgendwie...
Reist ihr mit der gleichen Crew auch in...
Nein, wir können leider nicht alle mitnehmen in Kongo, weil ein Teil von denen sind in Moskau zu dem Zeitpunkt für ein anderes Theaterprojekt. Deswegen sind wir für Berlin noch komplett kompakt, so wie für die anderen Shows. Für die Kongo-Reise wird die Reise nochmal ein bisschen aufgemischt. Sind die Tatsachen, die man mit so Großprojekten irgendwie in die Augen schauen muss. Ja. Also welcher König regiert das Land? ich kann wenig dazu sagen. Ich bin froh, dass es möglich ist und dass wir es irgendwie hinkriegen. Wir haben Top-Leute.
Ja. Ich bin auch sehr gespannt, ich werde es ja nicht miterleben, aber wie sozusagen der Vergleich ist zwischen das Stück hier aufzuführen und dem Kongo aufzuführen.
Ja.
Das ist ja bestimmt...
Wir probieren das irgendwie zu dokumentieren. Es wird ein irrer Ritt. Natürlich müssen wir zuerst mal schauen, ob wir genug Strom haben für die Lichter, für den Projektor, dass der Chor da im Hintergrund steht. Aber vielleicht macht der auch noch einen schönen Auftritt im Raum. Aber ich weiß, dass er live nicht vor Ort ist. Die sind relativ viel unterwegs auch, dieser Troubadour de Lubumbashi. Ja, wir müssen das irgendwie hinbiegen, aber das werden wir hinkriegen. Also es ist... Auf deine Frage, ich glaube, wir müssen ehrlich mit dem Mittel zum Zweck umgehen. Das ist eine spannende Diskussion mit Klassikern, weil oft die Form ja auch als Qualitätsmerkmal fixiert wird und kommst du jetzt an was ran oder nicht, ist ein Parameter, der dich zum Scheitern oder zum Winner macht, sozusagen. Und den Umgang damit, dass es hier jetzt nicht umgeht, wie du eine Form zementierst, ob jetzt da Darmsaiten gespielt werden, ob der Händel wirklich nach Händel klingt, das ist ja die spannende Frage. Ne? Ja, also, dass wir hier eine Aussage über die Rohstoffproblematik im Südkongo machen.
Ja.
Also, wie ehrlich können wir mit dem, wie sagt man, Mittel zum Zweck? Nee, ich sag's immer falsch.
Doch, Mittel zum Zweck.
Sag mal Mittel zum Zweck?
Ja.
In der Schweiz? Okay. Wie ehrlich können wir mit dem Mittel zum Zweck umgehen? Gehen wir da so schamvoll mit um und sagen, oh Gott, das darf nicht sein? So, das ist ja irgendwie Verkauf der Seele der klassischen Musik. Oder sagen wir, nee, hier geht es um die Rohstoffmineralien und um wahnsinnig gute Musiker auf der Bühne. Und das verbindet sich zu einer Summe, die mehr ist als die einzelnen Mittel. Und das rechtfertigt, dass sich die Form verändern darf.
Das ist bei Podium auch grundsätzlich immer eine spannende Diskussion, weil beim Festival wir das ja auch oft haben, dass, also was ist Qualität? Ich glaube, da könnte man auch sehr schön mal eine ganze Folge des Podcasts zu machen, weil es da ja auch...
Aber ich glaube, also nur um da ein bisschen, ich glaube, die Künstler, ich glaube, wir Musiker sind da einfach sehr schlecht drin, mit dem umzugehen. Ich glaube, wir haben eine unterentwickelte Form der Überforderung, auch was unsere Parameter von Qualität angeht, weil wir einfach gestört sind, was das angeht.
Und ja, wahrscheinlich auch anders sozialisiert. Also darf man jetzt zum Beethoven beim Sockel hauen oder... Also es ist ja schon also eine Form von einer Demontage, die man da eigentlich irgendwie angeht.
Ja, und von der ersten Stunde, wenn man Instrument lehrt, geht es halt darum, dass das perfekt zu richtig machen. Ist.
Ja.
Ohne sich damit auseinanderzusetzen, was das sein könnte.
Ja.
Ja, ja, und ich glaube, das ist eine... Da entwickelt man so seine Neurosen, jeder Künstler für sich. Und eigentlich wäre es schön, sich da ein bisschen mehr auf gegenseitig zu stützen, dass das vielleicht, dass man sich da nicht so fest bestätigt drin gegenseitig, sondern sich probiert eher das Ganze ein bisschen, dieser Kampf ein bisschen zu relativieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Themen in der klassischen Musik, denke ich. Noch immer, was mich erstaunt. Aber ich glaube, es geht zurück, dass in der Tradition der klassischen Musik eben dieser Moment, dieser Nullmoment der Selbstauflösung einfach nicht da war. Es gab diesen Punk-Moment in der Klassik einfach noch nicht. Das werden jetzt viele verneinen und sagen, doch, den gab es und punktuell. Und natürlich gibt es den punktuell, aber...
Ein paar Skandale bei Uraufführungen, aber das ist jetzt auch nicht...
Ja, aber wo das plötzlich in den Charts steht, das ist der Unterschied. Dass plötzlich die grobere, größere Wahrnehmung sagt, absolut. Also jetzt frisst die Kuh diesen Eimer auf der Bühne. Das ist cool, Cage ist cool. Aber Cage war ein bisschen wie Frank Zappa zu der Zeit. Der war sozusagen eine radikale Figur, die das auf die Spitze treibt. Und für das wurde er natürlich hofiert. So. Aber dass da eine Bewegung entsteht, die sozusagen plötzlich in den Charts steht, dass plötzlich 433 in den Charts steht... Ja. Und plötzlich die ersten 10 Plätze der Charts einfach stille sind. Das wirst du nicht erleben. So, ne?
Das stimmt.
Das wäre ganz schön.
Ja. Ich will noch einmal kurz ein bisschen nochmal hinausblicken. Was wirst du mitnehmen, wenn du aus dem Kongo zurückkommst? Also vielleicht zwei Fragen. Was bringst du mit und was nimmst du mit zurück? Sowohl irgendwie musikalisch und auch gedanklich.
Also ich nehme aus dem Kongo sicher mit, wie fest ich das immer bewundere, wenn ich da unten bin, in welcher Wendigkeit sich diese Leute als Künstler verhalten und bewegen. Mhm. Das hat, ob auf der Gitarre oder im Leben, wenn sie durch auf dem Marktplatz in Lubumbashi sich durchkämpfen. Diese Wendigkeit und auch diesen Trost, mit gegebenen Umständen wirklich auf hohem Niveau arbeiten zu können, das haut mich immer wieder um und bereichert auch meine Arbeit sehr. Also bin ich sehr dankbar, dass ich das erleben darf in der Zusammenarbeit mit diesen Künstlern. Für mein Arbeiten nehme ich mit, dass es total spannend ist, solche Projekte, also ich möchte jedem Mut machen, solche Projekte voranzutreiben. Und diesen Größenwahn, dass solche Themen verbunden werden können, dass man das noch ein bisschen besser kultivieren könnte, das ist gut und auch an den Strukturen arbeitet, die das unterstützen in der Kommunikation. Es hat sich natürlich gezeigt, dass die Mittel der Kommunikation, so ein Projekt zu vermitteln, natürlich auch eine Erfahrung braucht, die halt eben in dem Feld noch nicht da ist. So. Das ist ein strukturelles Problem. Jetzt haben wir die Erfahrung. Ein kleiner Schritt ist getan. Da wünsche ich mir noch mehr Courage, eben mal diese Sturheit, die wir angesprochen haben, einzuhalten und nicht immer alle Seiten auch noch abdecken zu wollen, sondern mal diesen einen konsequenten Schritt zusammen zu tätigen, als ziviler Schulterschluss. Also alle Macht der Künste, das ist ja ein Thema, das ich behandle, jetzt auch an der Deutschen Oper, in dieser Late-Night-Show. Da geht es eben, es geht um diese Themen halt. Wie können wir Macht in der Kunst aushalten? Mhm. Wie gehen wir damit um als Künstler? Weil ich denke, wir sind eben darin nicht so gut. Ja. Vor allem, also in verschiedenen Gefällen so. Und in der klassischen Musik vor allem, weil wir dieser Exponiertheit, dem Geld und dem Mäzentum und der Unterstützung halt so unglaublich offen ausgeliefert sind, ne? Dass wir eigentlich die Hinterfragen uns offensichtlich ja gar nicht leisten können, hat man das Gefühl. Mhm. Die Frage ist, ist es wirklich so?
Ja.
Wenn wir natürlich die Absicherung ein bisschen mehr in die Gesellschaft bringen würden, dann wäre es schöner.
Mhm.
Dann wäre dieser Druck nicht mehr so groß aus der von der Seite. Aber dafür müssten wir halt künstlerisch auch uns mehr Gedanken machen, wie das zu tätigen ist und was die Kommunikation, die Narrative sind, die dazu führen, was sind die Librettos, was sind die Opern, was sind die Konzertformate, die das irgendwie unterstützen.
Wir kommen langsam zum Ende nach großen Themen. Vielen Dank, mir hat es viel Spaß gemacht, darüber zu diskutieren. Ich will nochmal wirklich alle sehr herzlich dazu einladen, wenn ihr in Berlin oder in der Nähe seid oder anreist dafür, euch das Stück anzugucken am 28. und 29. Januar. Es ist wirklich toll, macht wirklich Spaß und ja, so viel, wie wir jetzt drüber gesprochen haben, haben wir hoffentlich auch ein bisschen Lust drauf gemacht. Dann hast du es gerade schon kurz angesprochen, lohnt sich auch einen Blick reinzuwerfen in die Reihe Macht der Künstler in der Deutschen Oper, die du konzeptionierst und kuratierst. Und
hast du Musik mitgebracht eigentlich? Wäre die nächste Frage noch. Die letzte Frage.
Ja.
Genau.
Ich habe Musik mitgebracht. Ich habe Musik von William Britell. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Nee.
Das ist ein Komponist und ein Kollege aus New York. Mit dem habe ich vor 5 Jahren das LSD-Oratorium auch komponiert.
Und zwar, lohnt sich auch einzuhören, auf jeden
Fall. Ja, der hat eine Platte gerade rausgebracht, die heißt Spiritual America. Und da gibt es einen Song, der heißt Toppers Wear the Waves.
Mhm.
Da hat er jahrelang dran geschustert, habe ich jetzt den Leidensweg mitgekriegt. Mhm. Und ein sehr spannender Komponist, der mit Orchester arbeitet, unglaubliche Kompositionssignaturen irgendwie hat, ganz schön, mit Synth, mit Synthesizer, mit R&B-Klängen und Sängern. Also der bewegt sich sehr frei zwischen den Formen, finde ich eine sehr interessante Art und Weise, ein Lied zu schreiben oder eine Komposition. Mhm. Zieht euch das mal rein, ist wirklich schön.
Machen wir.
Cool, ich bin gespannt. Also kommt auf unsere Spotify-Playlist.
Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss, danke für die Geduld.
Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf podium-esslingen.de/podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast@podium-esslingen.de schicken.